Also das sagt zunächst einmal, glaube ich, aus oder bestätigt das, was wir in unseren Recherchen auch festgestellt haben, dass nämlich die Beamtenschaft sich eigentlich geschlossen an diesem Raubzug beteiligt hat und dass sie die staatlichen Vorgaben zur Beraubung eigentlich erbarmungslos umgesetzt haben und alles daran gesetzt haben, die Verfolgten bis aufs letzte Hemd zu berauben.
49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
Moin moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit.
Moin Carsten und moin liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Folge 56.
Wieder eine Folge zu Ruth Vogel, genauer zu ihren Eltern.
Karl Leopold Anker, Ruths Vater, ist gerade aus der Haft entlassen worden. Ihr erinnert euch, er hatte außerdem eine hohe Geldstrafe zahlen müssen.
Darüber sprachen wir in der letzten Folge. Ihr wisst auch, die Eltern von Ruth waren wohlhabend und besitzen längst so gut wie nichts mehr mittlerweile. Sie sind in einer extrem bedrängten Lage. Ein paar Monate vergehen. Wir haben Mai 1940.
Der Krieg tobt in Europa, jetzt schon im achten Monat. Zu diesem Zeitpunkt ist die deutsche Wehrmacht auf dem Vormarsch, mordet, erobert Gebiete, ja, kann einen Sieg nach dem anderen in die Heimat melden. Viele, sehr viele sogenannte Volksgenossinnen und Volksgenossen sind im Siegesrausch. Ihr Gefühl, das wird der letzte Krieg sein, danach kommt das tausendjährige Reich.
Und in der dicken Akte, die Christina Igler im Hamburger Staatsarchiv angefordert und die ihr schon vor eurem Besuch im Archiv per Mail geschickt hatte, hast du ein wirklich spannendes Dokument gefunden, einen Schriftsatz an den Oberfinanzpräsidenten der Devisenstelle vom 6. Mai 1940. Aufgesetzt war der von Dr. Ernst Israel Kaufmann.
Von Christina Igler weiß ich, Ernst Kaufmann ist promovierter Jurist. Er hatte 1938 zwar seine Anwaltskonzession verloren.
Natürlich, weil er Jude ist.
Genau. Aber nach 1940 darf er, ich sag's jetzt mal so, darf er Juden und Jüdinnen vor Behörden vertreten. Er ist nämlich sogenannter Konsulent.
Kurze Erklärung dazu, bei Wikipedia steht, ich zitiere jetzt mal, Anfang 1938 gab es unter den im Reich zugelassenen 17.360 Rechtsanwälten noch 1.753 Juden. Mit der fünften Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 27. September 1938 wurde jedoch deren Zulassung zum 30. November 1938 aufgehoben. Zugelassen wurden 172 von ihnen als jüdische Konsulenten, die allein zur Vertretung von Juden befugt waren.
Und in dieser Funktion, also als ein solcher Konsulent, schreibt er am 6. Mai an den Oberfinanzpräsidenten im Namen von Ruths Eltern.
Betrifft Auswanderung. Karl Leopold Israel Anker und Ehefrau. Unter Bezugnahme auf die Besprechung vom 4. des Monats bitte ich erneut um Erteilung der Packerlaubnis und der Unbedenklichkeitsbescheinigung, damit die Auswanderung wie vorgesehen mit dem 11. Mai des Jahres ab Genua fahrenden Dampfer nach Buenos Aires erfolgen kann.
Packerlaubnis? Also die Erlaubnis zu gehen oder was?
Ja, die Erlaubnis Sachen zu packen, ne? Denke ich mal. Also wir können es nicht, können wir rausfinden? Ich weiß es nicht. Also Packerlaubnis. Jüdinnen und Juden durften scheinbar nicht ohne Genehmigung ihre Sachen packen. Okay. Könnte ja noch was darunter sein, was das Deutsche Reich stehlen könnte. Wir wissen ja, die wollen alles haben. Und der zuständige Beamte in der Devisenstelle glaubt offensichtlich, dass Karl Anker in England noch Besitz hat, Geld. Ein Rückkaufswert einer Lebensversicherung zum Beispiel, eine Forderung gegen die Firma Anker Brothers und 50 Anteile an der Firma.
Aber an diese Gelder kommt Karl Anker längst nicht mehr ran, schon seit Kriegsbeginn. Gibt ja gar keinen Geldverkehr mehr zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien.
Und Karl und Betty Anker haben alles für die Ausreise vorbereitet, haben ja im Grunde längst alle Bedingungen erfüllt. Trotzdem wollen die Beamten sie offensichtlich nicht gehen lassen. Ja, hören wir nochmal rein, wie der Brief weitergeht. Ernst Kaufmann versucht, den Beamten zu überzeugen.
Weil er nachweisen konnte, dass er die Einwanderungsmöglichkeit nach Argentinien hat und weil ferner die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts, der Reichsbank etc. vorgelegt werden und nachgewiesen werden konnte, dass für die Bezahlung der Passage gesorgt war. Ohne diesen Nachweis wäre Herr Anker, wie Ihnen bzw. seinem Vertreter erklärt wurde, in Haft verblieben, das heißt in Schutzhaft genommen sein. Er und seine Ehefrau mussten bei der Polizeibehörde die Verpflichtung unterschreiben, bis Ende Mai 1940 auszuwandern. Infolgedessen konnte mit Belegung der Passage nicht mehr gewartet werden und sie ist für den am 11. Mai des Jahres ab Genua fahrenden Dampfer genommen worden. Um diesen Dampfer zu erreichen, müssen die Eheleute Anker am 8. des Monats, das heißt am Mittwoch, von Hamburg abreisen. Kann diese Reise nicht ausgeführt werden, so ist bei der augenblicklichen Lage dringend zu befürchten, dass die Ausreise überhaupt unmöglich werden wird oder jedenfalls auf unabsehbare Zeit hinausgeschoben werden müsste. Dazu darf darauf hingewiesen werden, dass kürzlich schon einmal, wenn auch nur vorübergehend, Italien für Auswanderer gesperrt war. Solche Sperre kann jederzeit wieder eintreten, ganz abgesehen von anderen möglichen Verwicklungen, durch die eine Auswanderung unmöglich werden könnte.
Ich finde, da spricht eine große Dringlichkeit und auch eine Angst aus diesem Dokument.
Total. Man merkt richtig, es gibt die Sorge, dass das nicht klappen könnte.
Also, ja.
In den nächsten Zeilen erfahren wir einiges zu Ruths Situation in Buenos Aires, aber auch über die der älteren Schwester von Ruth, über Ingeborg.
Die Passagekosten sind von der in Buenos Aires lebenden und dort verheirateten jüngsten Tochter der Eheleute Anker verschafft worden, und zwar darlehensweise von dritter Seite, da sie selbst und ihr Ehemann nicht in der Lage waren, diese Kosten aufzubringen. Ebenso wenig können solche Zahlungen von der älteren Tochter erwartet werden, die in Palästina verheiratet ist und ein kleines Kind hat. Sie und ihr Ehemann verdienen mit angestrengtester Arbeit nur gerade das, was sie zum notwendigsten Lebensunterhalt brauchen. Und auch das noch nicht einmal während des ganzen Jahres. Über irgendwelche Vermögenswerte verfügen sie nicht.
Ruths Eltern sind jetzt 60 und 57 Jahre alt. Sie besitzen, ja, ihr wisst es, nichts mehr und haben auch außer ihren zwei Töchtern niemanden, der ihnen Geld geben könnte. Und dann so sehr bitten zu müssen, das ist echt entwürdigend.
Ja, zumal sie ja aus einer komfortableren Situation gekommen sind und dann nichts mehr zu haben und dann so bitten zu müssen, das ist eben das ja. Extreme. Ne?
Ja. Sie hätten es sich leisten können, natürlich, ne, diese ja. Ausreise zu bezahlen.
Ja. Ja. Weiter heißt es in Kaufmanns Schreiben:
Das gesamte seinerzeit nicht unansehnliche Vermögen beider Eheleute ist durch das Strafverfahren und seine Folgen, insbesondere die erhebliche Geldstrafe, die Kosten des Verfahrens sowie durch die Judenvermögensabgabe, Steuern, Rückzahlung an die Deutsche Golddiskontbank sowie durch die Verluste und Kosten aufgebracht worden, die bei der Arisierung der Firma Anker entstanden sind.
Und jetzt kommt der Hammer.
Alles, was nach der Ausreise noch übrig bleiben wird, sind die Eheleute Anker selbstverständlich bereit, zur Verfügung zu stellen. Das Geld befindet sich auf einem Sicherungskonto bei der Deutschen Bank, Filiale Hamburg, und ruht in Verwahrung des Herrn Dr. Müller.
Einfach nur perfide.
Ja, dass sie sogar das noch machen, ja. Sich abzusichern, das ist einfach total heftig.
Ja, so nach dem Motto, nehmt unser letztes Hemd, ne? Wir wollen raus, aber wir geben euch alles, was ihr haben wollt.
Ja. Ja. Und weil der Inhalt dieses Schreibens die ganze Brutalität und ja Boshaftigkeit der Nazis in jeder Zeile spürbar werden lässt, haben Corinna und ich entschieden, euch den Brief mit ein paar Aussparungen bis zum Ende zu präsentieren. Man spürt einfach die ganze Zeit zwischen den Zeilen, was die Ankers schon an Erniedrigungen und Erpressungen erlebt haben müssen.
Dr. Ernst Kaufmann schreibt den Brief ja am 6. Mai 1940, also nur wenige Tage später kapituliert die Niederlande. Zu diesem Zeitpunkt war also noch gar nicht abzusehen, dass Nazi-Deutschland den Krieg am Ende verlieren würde. Der Konsulent Dr. Ernst Kaufmann bringt, finde ich, die Angst, oder finden wir, die Angst vor der Ausweglosigkeit für Betty und Karl Anker stellvertretend zum Ausdruck. Er fleht für seine Mandanten darum, dass sie endlich das Land verlassen dürfen.
Die Eheleute Anker bitten aber dringendst, ihre Ausreise nicht davon abhängig zu machen, dass irgendwelche Devisenbeträge hereinkommen oder dass irgendwelche größeren Beträge im Inland beschafft werden, weil es ihnen, wie sie auf das Bestimmte wissen, absolut unmöglich ist, irgendetwas in dieser Richtung zu erreichen. Auch im Inland lassen sich Beträge, wie sie hier in Frage kommen würden, bei der bekannten Vermögenslage der Juden nicht beschaffen. Auf der anderen Seite wäre die Behinderung der Ausreise, nachdem alles geordnet ist, für die Eheleute Anker in menschlicher und auch in wirtschaftlicher Beziehung eine Katastrophe. Sie haben seit langer Zeit alles darauf eingestellt, zu ihren Kindern nach Buenos Aires kommen zu können, wo Herr Anker den Versuch machen müsste, sich eine notdürftige Existenz wieder aufzubauen. Wird ihm das unmöglich gemacht, so besteht die Gefahr, um nicht zu sagen die Sicherheit, dass Herr Anker wieder in Haft genommen wird, was für ihn bei seiner schon durch die bisherige Haft von 1,5 Jahren angegriffenen Gesundheit und seinem Alter von 60 Jahren eine große Gefahr bedeuten würde. Ferner würden die Eheleute Anker hier in kurzer Zeit nichts mehr zum Leben haben und die Vereinigung mit ihren Kindern, was das Einzige ist, was ihnen nach allen erlebten Unglücksfällen noch übrig bleibt, wahrscheinlich dauernd unmöglich gemacht werden. Ihre Existenz würde also auf diese Weise restlos zerstört und sie würden jede Möglichkeit eines Wiederaufbaus verlieren, wobei zu bemerken ist, dass bei Leuten in diesem Alter kein Tag mehr zu verlieren ist, wenn ein Neuaufbau auch nur im bescheidenen Umfange gelingen soll. Aus den genannten Gründen wird auch gebeten, die Sache nicht erst an das Reichswirtschaftsministerium weiterzugeben, sondern hier im obigen Sinne entscheiden zu wollen, da schon durch Abgabe nach Berlin die mit Notwendigkeit eintretende Verzögerung geeignet sein könnte, den ganzen Auswanderungsplan umzustoßen, für dessen Ausführung die Eheleute Anker die letzten ihnen verbliebenen Mittel aufgeführt haben. Gezeichnet Dr. Ernst Israel, Kaufmann, Konsulent.
Ja, es ist absolut erschütternd und genau deshalb ist es wichtig, dass wir hier in dem Podcast drüber sprechen, weil diese Einzelfälle, was damit zu tun, was damit zusammenhängt, wenn Leute ja so in diesem Dritten Reich ausgestoßen wurden, was da passiert ist. Ich finde es einfach so heftig, man kriegt das sonst überhaupt nicht mit.
Was es für den Einzelnen bedeutet, ne?
Ja,
was das, genau. Was die Nationalsozialisten, wie viele Leben die zerstört haben.
Ja, und auch vor auf welche Art und Weise,
auch
ne?
Schon. Ja.
Also auf welche Art und Weise das passiert ist. Also man hört natürlich immer von den schrecklichen Vorkommnissen in KZs und so weiter, aber auch was außerhalb passiert ist, allein das reicht ja schon aus, um Leben und Existenzen irgendwie zu zerstören.
Ja, das, genau. Ja. Genau. Und dann kann man das als Glück bezeichnen, wenn man es mit nichts schafft, rauszukommen. Ja. Ne? Also mit dem, was du am Körper trägst sozusagen. Aber ja. Ernst Kaufmann hat, wie wir jetzt gelesen oder gehört haben, alles gegeben. Er hat alles gegeben, ja.
Ja. Mhm. Bevor wir gleich dazu kommen, ob Karl und Betty Anker am 11. Mai in Genua das Schiff nehmen können, was ist aus ihm geworden? Wir haben schließlich schon das Jahr 1940.
Christina hatte ja auf meine Bitte hin nach Ruths Tante recherchiert und wir wissen ja bereits aus Folge 54, sie ist in Theresienstadt gestorben und ihr Mann Ernst in Auschwitz. Und ihr Mann, das ist genau dieser Dr. Ernst Kaufmann. Beim Deutschen Schifffahrtsmuseum gibt es zu ihm einen Eintrag und zwar in der Lost Lift Datenbank. Da heißt es, dass er im April 1939 einen Auswanderungsantrag beim Oberfinanzpräsidenten Hamburg, der die Wiesenstelle für seine eigene Übersiedlung nach Antwerpen, Belgien, gestellt hatte.
Wahrscheinlich wurde der aber abgelehnt wegen angeblicher Devisenvergehen, richtig?
So ist es. Danach hat er sich als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter über Wasser gehalten und im Juni 1940 dann eben die Zulassung als Konsulent bekommen und hat versucht, mit den Umständen ja klarzukommen.
Den Rest kennen wir, das hast du gerade gesagt. Deportation nach Theresienstadt und Auschwitz, ermordet in der Gaskammer 1943 oder 1944.
Martha war dort ja schon nach wenigen Wochen an den unhaltbaren und schlimmen Lebensbedingungen gestorben. Sie hatte Multiple Sklerose, das wisst ihr. Ja, sie hatte keine Überlebenschance.
Das ist brutal. Einfach brutal.
Kurz durchatmen.
Kommen wir zu Karl und Betty Anker zurück. Sie sind nicht am 11. Mai in Genua aufs Schiff gegangen, richtig?
Ja, das hat nicht geklappt. Ruths mit Kredit bezahlte Schiffskarten mussten ernsthaft verfallen.
Die Nazis haben die Menschen einfach bewusst gequält.
Ja, das denke ich auch. Das ist so. Und war normal und legitim damals.
Aber Karl und Betty Anker sind dann tatsächlich doch noch ausgewandert.
Das ist wirklich eine Leistung, dass sie das noch hinbekommen haben. Erst im Herbst 1940, das muss man sich mal vorstellen. Und zwar krasserweise tatsächlich über Russland, Japan und die USA. Von dort aus haben sie es dann bis nach Buenos Aires, Argentinien geschafft. Das ist wirklich unglaublich.
Da waren die beiden, Ruths ehemals wohlhabende Eltern, völlig mittellos.
Und nur 11 Jahre später ist Karl Anker dann auch schon gestorben. In der Fremde, in Buenos Aires, als armer Mann.
Ja, ist eine erschreckende Biografie einfach. Die zeigt, wie brutal dieses Nazi-Regime war. Aber Betty hat noch lang genug gelebt, um Entschädigung von der Bundesrepublik einzufordern. Deswegen gibt es eine Wiedergutmachungsakte zu ihren persönlichen Angelegenheiten und eine dicke Akte zu Karl Ankers Fall, für den sie natürlich als Erbin posthum für Entschädigung gekämpft hat. Und du hast uns heute ein Dokument von 1949 mitgebracht, in dem schön ordentlich aufgelistet ist, was die Nazi-Behörden dem jüdischen Ehepaar Anker am 15. Juni 1938 alles so weggenommen hatten.
Nur zur Erinnerung, die Devisenstelle hatte eine sogenannte Sicherungsanordnung verfügt. Ich finde, wir sollten diesen perfiden Nazi-Behördenbegriff noch einmal kurz auf uns wirken lassen. Sicherungsanordnung. Unglaublich. Der Besitz von jüdischen Entrechteten wird mit dieser Anordnung für das Deutsche Reich, ich sag's mal in Anführungsstrichen, gesichert. Geklaut wäre der ehrlichere Begriff gewesen.
Das konnten sie gut, sich bürokratisch, förmlich und korrekt klingende Namen für ihre Verbrechen ausdenken, damit das irgendwie so ein bisschen normal klingt. Aber lass uns mal in das Dokument vom 24. August 1949 reingucken. Was verrät es uns über das, was die Nazis den Ankers geglaubt haben?
Ankers besaßen etliche Grundstücke und Häuser in Hamburg.
Sie hatten offensichtlich ganz schön viel Besitz, ne?
Ja. Also Grundstück Blumenstraße 46, Grundstück Goslarstraße 34, ist auch immer ein Vergleich gemacht, Goslarstraße 36, Bethesda-Straße 62, Humboldtstraße. Ich glaube, Humboldtstraße war auch die Firma, ne?
Ja, 51, 55, genau, 55 war der Firmensitz.
Und dann hatten sie noch ein Haus in Wien. Ja, dann noch die Maschinenfabrik, die Beteiligung an der Firma Anker Brothers in London, Lebensversicherung.
Wir wissen, all diese Grundstücke und Häuser hatte Karl Anker zwischen 1938 und 1939 zwangsverkaufen müssen.
Dazu lass uns nochmal Leonard Onken hören, den Historiker, der bei der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die NS-Opfer der NS-Verbrechen arbeitet. Ihn kennen wir schon aus der letzten Folge. Ich habe ihn gefragt, wie wir diese Hausverkäufe verstehen müssen.
Auch diese Frage ist am Ende einzelfallabhängig. Man muss sich also ganz konkret angucken, wann ist dieser Verkauf passiert, was war die Vorgeschichte und so weiter. Wer hat das gekauft, was für einen Wert wurde dafür auch bezahlt. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, dass eigentlich alle Verkäufe von jüdischen BesitzerInnen, ob das jetzt Betriebe oder Eigenheime oder sonst was gewesen ist, in den Jahren 1933 bis 1945 nicht freiwillig passiert sind, sondern sie waren eigentlich immer Produkt des über die Jahre ständig zunehmenden Verfolgungsdruck durch die nationalsozialistischen Behörden, Gliederungen, Parteien und so oder Partei. Ob das jetzt die Finanzbehörde, die Justizbehörde, die Polizei, die SA, die NSDAP, Gauwirtschaftsberater oder gewesen sind, alle wirkten eigentlich permanent auf die NS-Verfolgten ein und haben über die Jahre hinweg wirklich systematisch den Druck auf die EigentümerInnen erhöht. Und die im Zuge dieser Arisierung vereinbarten, in Anführungsstriche, Kaufpreise lagen eigentlich immer weit unter dem eigentlichen Wert der jeweiligen Immobilie. Und selbst von diesem Geld haben Betroffene in der Regel gar nichts gesehen, denn es folgten ja noch diverse Abgaben, Steuern, eventuell auch noch Strafen, Schulden oder Ähnliches, die noch zu leisten waren. Oder das Geld ging direkt auf Sperrkonten, auf die Betroffenen ohnehin keinen Zugriff hatten. Das heißt, selbst von dem eigentlich geringen Kaufpreis haben sie in der Regel überhaupt gar nichts gesehen. Und das ist auch der Grund, warum man heute sagt, dass gerade diese Arisierung und überhaupt der von der Finanzverwaltung betriebene Raub zu einem der größten Wechsel in den Besitzverhältnissen in der neueren deutschen Geschichte geführt hat.
In der Blumenstraße 46 haben sie übrigens selbst gelebt. Auch Ruth und Hermann Vogel haben in diesem Haus vor ihrer Auswanderung gewohnt, obwohl das Haus bereits an sogenannte Arier übergegangen war.
Auch über die neuen Besitzer der Häuser von Ankers haben Christina und du im Hamburger Staatsarchiv etwas herausgefunden.
Das scheinen mir jetzt die neuen Inhaber gewesen zu sein. Und dann haben die sich mit denen verglichen, wie das hier so aussieht. Ne? Vergleich
1951 und 1952.
Dass die nochmal noch Geld dazu zahlen mussten, also zu dem wahrscheinlich fast geschenkten Grundstücken.
Interessant ist, wem das heute gehört, wer da heute wohnt.
Ich bin hingefahren mit Erik, meinem Mann und meinem Sohn Lucius an einem Sonntag mit dem Fahrrad, um zu gucken, wer da wohnt.
Eine Villa aus der Gründerzeit, riesig groß.
Lass uns mal hingehen. Ich möchte noch einmal hingehen, bitte. Wir können da ja einfach so Fotos machen. Guck mal, da sind sogar noch so Gitter in den Fenstern. Oder was ist das? Oder sind das Vorhänge? Weißt du, dass man da so Gitter vorschieben kann? Vor das Erkerfenster? Guck mal da rechts, wenn du da hinter dem Busch, hinter dem Baum. So Metall, siehst du das?
Ach so, ja. Ach so, das ist so ein, ja, das könnte sein, dass das so ein Ziehharmonika-Gitter ist, was man noch passieren kann.
Also es scheint wirklich ernsthaft. Noch, das sind die alten Fenster.
Nach unten.
Erik schaut in die Mülleimer, weil hier scheinbar niemand wohnt.
Aber es gibt einen Gärtner, sehr offensichtlich. Den Gartengebäude.
Wieso? Woran siehst du das? Oh, tatsächlich, Gartenabfall in der Mülltonne. Aber es sieht unbewohnt aus. Und es gibt Stolpersteine. Gerhard Stoppelmann, Jahrgang 1904. Flucht nach Belgien, deportiert 1942, Auschwitz ermordet. Dann Edith Stoppelmann, geborene Koppel, Flucht 1935, nach Belgien, deportiert 1942, nach Auschwitz ermordet.
Das ist wirklich ein großes, schönes Haus, ungefähr 1910 gebaut, würde ich schätzen. Weiße Fassade im ersten Stock. Unten roter Backstein, graue Tür, Verzierung überm Fenster.
Das Foto des Hauses ist auch das Titelbild dieser Folge.
Es soll 11 Zimmer haben und wir haben gesehen, in dem Haus haben nicht nur Ankers gelebt und ja später dann auch Ruth mit ihrem Mann, sondern eben auch das Ehepaar Stoppelmann.
Blumenstraße 46, das ist ganz dicht an der Außenalster, 3-4 Minuten zu Fuß vielleicht.
Der Sohn des ehemaligen Käufers, Hermann Herz, steht als Besitzer heute noch im Telefonbuch. Ernst Herz, Makler.
Aber das Haus steht leer.
Ich hatte schon, bevor wir hingefahren sind, telefonisch versucht, diesen Ernst Herz zu erreichen. Ohne Erfolg aber leider. Ja, auch einen Brief habe ich geschrieben, der kam unzustellbar zurück. Im Internet habe ich dann eine Todesanzeige gefunden. Ernst Herz lebt also nicht mehr. Ich habe dann versucht, Kontakt zu denen aufzunehmen, die auf der Anzeige als Trauernde aufgelistet sind.
Und?
Zwei habe ich bei Facebook gefunden und auch angeschrieben, aber leider keine Reaktion bekommen.
Okay, kann natürlich verschiedene Gründe haben, ne? Also manchmal verschwinden ja so Facebook-Nachrichten auch im Spam-Ordner, wenn man die Person nicht kennt. Aber spannend wäre es natürlich schon. Warum ist es dir wichtig, Kontakt aufzunehmen?
Also ich mache ja dieses Jahr bei Denkmal am Ort wieder mit, so wie letztes Jahr auch. Dieses Mal eben mit der Geschichte von Ruth und ihrer Familie am 17. Mai um 17 Uhr. Da muss man sich anmelden. Also wer Lust hat, möge sich anmelden. Und wie der Titel schon andeutet, geht es bei Denkmal am Ort ja darum, an den Lebensorten der Verfolgten und Ermordeten an sie zu erinnern. Und in diesem leer stehenden Haus an sie zu erinnern, wäre natürlich eigentlich perfekt.
Und es wäre natürlich auch interessant zu erfahren, wie in der Familie über diesen Häuserkauf gesprochen wurde, ob die Nachfahren überhaupt wissen, unter welchen Umständen das Haus in den Besitz der Familie übergegangen ist. Weißt du, wie viel die Ankers damals für das Haus bekommen haben?
Ich meine mich zu erinnern, dass sie 33.000 Reichsmark bekommen haben. Das war wenig natürlich, gemessen an dem Wert damals.
Der Quadratmeterpreis für ein Haus in der Blumenstraße liegt heute, mal schnell nachgeguckt, bei etwa 15.000 Euro, so ungefähr. Geht günstiger, geht aber auch noch viel teurer. Nehmen wir mal 15.000 Euro. Und was meinst du, wie viel Quadratmeter hat das Haus?
Ah, bei 11 Zimmern, ich kann das nur schwer schätzen, 300, also mindestens, vielleicht sogar 400 Quadratmeter, das ist ja ziemlich groß.
Ja, dann kommen wir ungefähr, sagen wir mal, auf einen Preis von mehr als 4,5 Millionen Euro. Aber wahrscheinlich kann man es natürlich bei der Lage für viel mehr verkaufen.
Weil ich ja nun niemanden erreichen konnte, bin ich letztens zu einem bekannten Makler in Hamburg gefahren, der auch Herz heißt. Ich hatte die Hoffnung, dass er vielleicht mit Ernst Herz verwandt sein könnte, dass er mir helfen kann, Kontakt aufzunehmen. Seine Mitarbeiterin sagte, ich solle mal eine Anfrage als Mail schicken und dann kam von ihr ein paar Tage später diese Mail zurück.
Ernst Herz ist kinderlos verstorben, auch seine Schwester. Der Nachlass hat das Haus verkauft. Käufer ist eine sehr bekannte Hamburger Familie. Soweit uns bekannt ist, soll deren Name als Eigentümer des Hauses nicht genannt werden. Das Haus befindet sich in einem desolaten Zustand und soll deshalb demnächst umfangreich saniert werden.
Sehr, sehr schade. Ja, alternativ biete ich jetzt einen Erinnerungsspaziergang an der Alster an, der dann immerhin vor dem Haus enden wird.
Ja, aber man kann sich ja dann schon auch ein Bild machen, aber es wäre natürlich schon spannend, einmal da reinzugehen und vielleicht auch tatsächlich mit den Menschen noch in Kontakt zu kommen.
Ja, aber von den eigentlichen Käufern, also von der Familie lebt ja, offensichtlich niemand mehr, der da irgendwie mit in Verbindung steht. Ne? Insofern
aber eine bekannte Hamburger Familie wäre trotzdem spannend zu wissen, erstens, wer das ist, zweitens, was sagen Sie zu der Geschichte des Hauses?
Ja, genau.
Und,
aber ehrlich gesagt, wenn das Haus jetzt saniert wird, dann kannst du dich darauf verlassen, dass ich da wieder vorbeifahren werde. Und wenn das Haus bewohnt ist, dann werde ich da klingeln. Und wer weiß, vielleicht können wir Denkmal am Ort 2026 dann im Haus machen. Das wäre toll.
So schnell saniert wird, mal gucken. Naja, zurück in die Vergangenheit, in die 1950er Jahre, zurück zu Ruths Mutter Betty. Christina Igler und du, ihr habt bei der Recherche im Hamburger Staatsarchiv in der Wiedergutmachungsakte noch weitere Dokumente zu noch mehr gestohlenem Besitz gefunden.
Eine Übersicht, was Karl und Betty Anker zusammengestellt haben, als sie schon in Buenos Aires waren, was sie an Silber- und Goldabgabe leisten mussten. Im Jahre 39 haben sie folgende Gegenstände entschädigungslos abliefern müssen. Und das stimmt auch. Also es wurde eingesammelt. Und wenn du dir das mal anguckst, das war ja schon ein großer Haushalt. Wenn ich mir so ein Silbertablett vorstelle und dann eben nicht nur 12, sondern 16 Mal oder 18 Mal hier sogar
Fischgabeln, Obstmesser, Obstgabeln, Suppen, Auffülllöffel etc. pp. Aber auch Manschettenknöpfe sind dabei.
Ja, das Platin-Brosche, Saphir und Brillanten. Also
guck mal hier, Herrenring, Platin, Saphir, Brillanten, goldenes Armband.
Mhm. Ein doch durchaus vornehmer Haushalt.
Guck mal hier, was da unten steht. Aus einer Hamburger Zeitung habe ich ersehen, dass Ansprüche auf Rückerstattung solcher Gegenstände bis zum 30. Juni des Jahres gestellt werden müssen. Das Zeitungsblatt habe ich aber hier in Südamerika erst nach Ablauf der Frist erhalten. Ich bitte daher, den Anspruch als rechtzeitig gestellt anzusehen und mir gegebenenfalls wieder Einsetzung zu gewähren. Unsere Adresse und so weiter.
Straße 46.
Das ist doch krass. Okay, und das hat sie gestellt am 28. Juli 1950.
Ich mache das Foto nochmal direkt vor. Ich habe jetzt beides hier mit drauf.
Aber irre, dann hatte Hamburg diese gesamte Besitztümer, also wie die hier aufgelistet sind, tatsächlich im Tresor.
Wir haben jetzt hier geschrieben, im August 1950. In abgelieferten Silbersachen befinden sich noch einzelne und zwar ausschließlich Silbersachen im Besitz der Hansestadt Hamburg. Diese sollen an die rechtmäßigen Eigentümer herausgegeben werden. Nur man muss es natürlich beschreiben.
Aber das heißt ja auch, dass die Goldsachen verscherbelt wurden.
Ja.
Von Lennart Onken wollte ich wissen, was es mit diesem Raub von Silber und Gold auf sich hat, was er dazu bei seinen Forschungen für die Ausstellung Ausgeraubt vor der Deportation rausbekommen hat.
Die Hamburger Jüdinnen und Juden lieferten so 1939 zwangsweise ungefähr 20 Tonnen Silber bei zwei städtischen Pfandleihanstalten ab und kriegten dafür einen Bruchteil des eigentlichen Gegenwerts dann erstattet. Und das Silber, tatsächlich wussten die Hamburger Behörden erstmal auch gar nicht so genau, was sie mit dem ganzen Silber eigentlich anfangen sollen. Den absoluten Großteil davon haben sie eingeschmolzen. und so ungefähr 10% der Gesamtmenge aussortiert und das dann teilweise an Hamburger Museen verteilt, die das dann übernommen haben. Und ein Teil wurde im Keller des Oberfinanzpräsidenten bzw. später der Oberfinanzdirektion eingelagert und lag dann bis 1960 und ging dann von da an das Museum für Kunst und Gewerbe.
Das ist so ein kaltblütiger Raub. Das ist unfassbar.
Ja, vor allen Dingen, sie konnten ja die Sachen nicht mehr zurückgeben, weil die Leute alle ermordet waren. Ja, also es ist ja, dass Betty Anker das zurückfordern kann, hat sie ja nur dem Umstand zu verdanken, dass sie überlebt hat, ja. Und dieses ganze Zeug, was sie nicht eingeschmolzen haben, das, was sie an die Museen gegeben haben, das war ja nun mal von Toten, von ermordeten Menschen, ne? Und, ja, und hier muss...
Das hat wahrscheinlich niemand so richtig interessiert.
Nee. Und hier muss ein Museum wie das Museum für Kunst und Gewerbe jetzt klären, ja, also wem die Sachen gehören, ob da noch wer lebt, damit sie sie zurückgeben können. Also möglicherweise gibt's ja eben noch Nachkommen, ne? Oder Menschen aus den Familien, die überlebt haben. Und das ist auch nicht gerade leicht, das rauszufinden. Ja, dann sind wir als Gesellschaft, als Nachfahren der TäterInnen, Besitzerinnen und Besitzer von geraubtem jüdischem Eigentum. Also irgendwie kein gutes Gefühl.
Betty hatte das Glück, noch zu leben. Sie konnte ja, wie du gerade gesagt hast, zurückfordern. Und trotzdem hat sie nicht alle geraubten Gegenstände zurückbekommen. Arbeiten konnte sie nicht mehr, sie war ja damals schon um die 70. Die Rückgabe der Silbersachen, die Wiedergutmachung, die Vergleiche mit den neuen Hausbesitzern, all das zusammen hat ihr Leben in Buenos Aires sicher erleichtert. Aber eine echte Wiedergutmachung, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, ist das natürlich nicht.
Ja, ich finde das auch, das kann man echt nicht oft genug betonen. Wiedergutmachung suggeriert ja, dass das an den Jüdinnen und Juden begangene Unrecht durch materielle oder symbolische Leistungen wiedergut gemacht werden könnte. Also wiedergut gemacht in Anführungsstrichen. Das ist natürlich unmöglich. Im Grunde ist Wiedergutmachung ein Euphemismus, also ein Begriff, der die tatsächliche Dimension dieses Unrechts sprachlich abmildert und im Grunde auch verschleiert.
Besser wäre eine Entschädigung oder Reparationszahlung, also auch als Begriff. Das wäre neutraler und impliziert nicht, dass das Unrecht vollständig ausgeglichen werden kann. Heute, aber vor allem auch damals, wäre das ehrlicher gewesen. Aber wer war nach dem 12 Jahren Nationalsozialismus schon ehrlich, was die Verbrechen anging?
Kaum jemand. Die daran beteiligt waren, an dieser sogenannten Wiedergutmachung, sind ja selbst die Täter gewesen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Dazu jetzt noch ein letzter Ton von Lennart Onken, den ich hier an dieser Stelle super wichtig finde, total passend. Es geht darum, also es geht um die Beamten, die den Raub an den Jüdinnen und Juden und anderen verfolgten Gruppen wie den Sinti und Roma begangen haben. Also zwischen 33 und 45. Der nächsten Antwort von Lennart Onken geht die Frage voraus, wie das eigentlich sein kann, dass dieser Raub scheinbar so ohne Reibung geklappt hat.
Also das sagt zunächst einmal, glaube ich, aus oder bestätigt das, was wir in unseren Recherchen auch festgestellt haben, dass nämlich die Beamtenschaft sich eigentlich geschlossen an diesem Raubzug beteiligt hat und dass sie die staatlichen Vorgaben zur Beraubung eigentlich erbarmungslos umgesetzt haben und alles daran gesetzt haben, die Verfolgten bis aufs letzte Hemd zu berauben. Und wir haben in den 2 Jahren Recherche nicht einen einzigen Fall von Widerstand, sowieso nicht, aber auch nicht von Widerspruch oder auch nur Einspruch recherchieren können. Und das, obwohl die Beamten natürlich diverse Handlungsspielräume hatten. Also sie konnten einmal diese ganzen Sondersteuern, Abgaben, Gebühren mehr oder weniger frei festlegen, konnten die Steuern erlassen, niederschlagen, Stunden reduzieren oder ähnliches. Also es gibt diverse Handlungsspielräume, aber alles, was dokumentiert ist, lässt nicht vermuten, dass diese Handlungsspielräume zugunsten der Verfolgten genutzt wurden. Die haben einfach wirklich willfährig und ja, dienstfertig, wie man so schön sagt, die Vorgaben umgesetzt.
Das zeigt im Übrigen auch, wie so eine Gesamtstimmung dann auf die Verwaltung wirkt.
Ja.
Sozusagen, wie das Klima sich ändert und wie dann diese Leute in fester Überzeugung, sie tun das Richtige, handeln.
Genau, und man sieht es ja jetzt in den USA.
Ja.
Das Gleiche, also jetzt nicht das Gleiche, aber vom Prinzip her ja das Gleiche. Das funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Und das sehen wir ja in den USA, wie da Institutionen abgewickelt werden, Leute rausgeschmissen werden, etc. Also, Ja, es kommt auf die Menschen an, auf den Einzelnen und aber dann auch auf die Gruppe. Und hier ist es ja im Grunde eine Gruppe, ne? Eine Behörde, wo sie sich gegenseitig wahrscheinlich alle beweisen wollen, wie super gut sie das alles abarbeiten.
Ja, und das ist Chorgeist, ne? Ja. Also das kommt noch hinzu. Ja. Es gibt immer einen gefährlichen Chorgeist.
Und jetzt wollen wir euch nicht vorenthalten, was Lennart Onken mit seinem Kollegen bei seinen Recherchen über das Thema Wiedergutmachung herausgefunden hat.
Die Oberfinanzdirektion in Hamburg zumindest war nach 1945 durch eine hohe personelle Kontinuität gekennzeichnet. Also es waren tatsächlich faktisch eigentlich dieselben Beamten, die im Nationalsozialismus die Verfolgten noch beraubt hatten, die dann nach 1945 für die Entschädigungsverfahren zuständig sind. Das drückt sich besonders krass in der Devisenstelle aus, dieser zentralen Verfolgungsinstanz eigentlich in der Finanzverwaltung. Und deren Leiter, Josef Krebs, war von 1936 bis 1954 zu seiner Pensionierung Leiter der Devisenstelle. Erhält zwei Jahre später noch das Bundesverdienstkreuz und sein Stellvertreter Fritz Klesper, der auch die Strafsachenabteilung geleitet hat, also eben Devisenvergehen dann bestraft hat tatsächlich, der blieb noch bis 1960 in Hamburg tätig und ist dann noch zum Finanzpräsidenten Frankfurt am Main aufgestiegen. Und in Hamburg war er einer von den Beamten, die auch die sozusagen Anträge auf Rückerstattung entzogener Vermögenswerte bearbeitet haben. Was so ein bisschen auch den Hintergrund hatte, dass er oder dass man annahm, dass er sich ja eigentlich perfekt damit auskennen müsse, weil er das ja alles schon vorher gemacht hatte. Aber es gab bei ihm natürlich, genauso wie bei den anderen Beamten, absolut kein Unrechtsbewusstsein, weil sie dann auch hätten sagen müssen, okay, ich habe etwas falsch entschieden oder ich habe mich an einem Verbrechen beteiligt. Und dadurch ist es in den Wiedergutmachungsakten tatsächlich der Fall, dass systematisch diese Anträge auf Rückerstattung entweder komplett abgelehnt werden, vielleicht wegen Fristüberschreitung abgelehnt werden oder zurückgewiesen werden oder Rückerstattungssummen kleingerechnet werden. Also wir haben mehrere Fälle, in denen Fritz Klesper oder andere Beamte der Oberfinanzdirektion Verfolgten einen Bruchteil des Rückerstattungswerts zusprechen, die dann später vor Gericht durchgesetzt haben. Und das sind dann teilweise 10 oder sogar 15-fache Summen, die dann vor Gericht tatsächlich erstritten werden. Aber all diejenigen, die sich eben keinen Anwalt genommen haben, sich nicht leisten konnten oder einfach schnell Geld brauchten, weil sie völlig verarmt irgendwo und mittellos da waren und dann gesagt haben, nehme ich wenigstens das bisschen Geld, wurden da dann eben um extreme Summen betrogen tatsächlich.
Wir haben es schon häufiger hier im Podcast gesagt, dass diese personellen Kontinuitäten einfach ein Riesenproblem war. Also es war nicht nur in den Behörden, es war auch in der im politischen Bereich gab es überall diese personellen Kontinuitäten und wie soll da eine vernünftige Aufarbeitung stattfinden? Das zeigt dieses Beispiel natürlich extrem. Das ist alles nicht schön.
Und das ist im Grunde ja die Grundlage unserer Bundesrepublik. Auf dieser personellen Grundlage ist unsere Bundesrepublik gewachsen, sage ich mal. Das ist natürlich ein großes Problem. Auch das, und das müssen wir uns, finde ich, immer wieder klar machen, gehört zu unserer Geschichte. Nicht nur diese 12 Jahre haben uns geprägt, sondern auch diese Nachkriegsgeschichte. Es ist unser Erbe. Aber wir müssen noch mal kurz zu Betty zurückkommen, um ihre Geschichte zu Ende zu erzählen. 1968 ist sie im Alter von 84 Jahren gestorben.
Und damit schließen wir diese Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, und kommen damit auch zum Abschluss unserer kleinen Mini-Staffel zu Ruth Vogel und enden mit der Frage, wann sie eigentlich gestorben ist.
Das haben wir noch gar nicht geklärt, ne? Und ich weiß es auch nicht auf den Tag genau. Aber soweit ich weiß, ist Ruth tatsächlich 2015 gestorben. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, sie ist 1914 geboren. Sie ist also entweder 100 oder 101 geworden.
Ein stolzes Alter.
Das ist enorm. Sie wäre damit die bislang älteste bei Ein Stück Deutschland.
Lass uns zum Schluss nochmal einen Ton von ihr abspielen, damit sie das letzte Wort hat.
Unbedingt. Den nächsten Ton kennen wir zwar schon aus Folge 54, aber so soll es sein.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Deutschland insgesamt?
Gut.
Ja?
Ja.
Kein so Gram?
Nein.
Wie kommt das?
Ich habe gerade neulich mit Freunden gesprochen darüber. Die sagen auch, man ist nicht ein Jude oder ein Christ, man ist ein Mensch. Und das finde ich auch.
Damit sind wir aber jetzt wirklich am Ende dieser Folge und am Ende der Geschichte von Ruth Vogel.
Carsten, es war mir eine Freude. Auch mit dir, liebe Christina, falls du zuhörst, hat es wieder viel Spaß gemacht. Danke für die wertvolle Hilfe bei der Recherche. Das war wirklich großartig. Und danke an Lennart Onken, dass er sein Wissen mit uns geteilt hat.
Danke an unseren Kollegen Tim Kruse. Er hat das Schreiben von Dr. Ernst Kaufmann eingesprochen. Und danke an Pia Klaus, die ganz spontan und unkompliziert die Mail vom Maklerbüro Herz gelesen hat.
Und vielen Dank an dich, Philipp Teichert von Fluid Sound. Ja, du hast wieder wie immer eine ganze Menge zu tun. Du bearbeitest die Folge nach. Ja, und vielen Dank an Erik für das Titelbild. Danke an Tim Hoppe. Er war ja bei der Recherche im Staatsarchiv dabei und hat fotografiert. Die könnt ihr auch auf unserer Seite in der Fotogalerie sehen, also auf der Seite von Ruth Vogel natürlich.
Ja, unter www.einstückdeutschland.com/Ruth-Vogel. So, und jetzt geht unser Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für euer Interesse und für eure Treue. Denkt daran, ihr könnt diese Folge bewerten und auch den Podcast insgesamt. Das hilft uns natürlich, wenn ihr das tut, einfach, da gibt es einen Algorithmus und der sorgt dafür, dass ja, kommentierte Folgen, bewertete Folgen eher ausgespielt werden, deshalb macht das gerne.
Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht das. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder direkt auch auf unserer Internetseite www.einstückdeutschland.com/der-podcast.
Und denkt dran, ihr findet uns auch bei Steady. Da könnt ihr den Newsletter abonnieren und Teil der Ein Stück Deutschland Community werden. Und wenn es euch das wert ist, uns mit 4, 7 oder 11 Euro im Monat unterstützen. In jedem Fall bleibt uns treu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund und zuversichtlich und kämpferisch im Sinne der Demokratie. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.